So, wunderschönen guten Morgen. Das hört sich schon mal gar nicht schlecht an, ne? Ich möchte uns einen Text vorlesen heute Morgen, Matthäus Kapitel 5. Matthäus Kapitel 5, die Verse 1 bis 12. Die Verse 1 bis 12. Wir werden in diesen Tagen, werden wir Matthäus Kapitel 5, 1 bis 12, dann werden wir 13 bis 16, werden wir morgen durchnehmen. Und am Samstag, so Gott will, werden wir eben dann weiterfahren mit ab Vers 17 und Sonntagmorgen dann noch es beenden. Ich lese aus der Schlachterübersetzung Kapitel 2000, aus Jahrgang 2000. So ist es, okay? Nur falls sich jemand fragt, was liest er da? Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Das ist ganz wichtig. Nicht, weil er einer Religion angehört oder einer besonderen religiösen Richtung. Um meinetwillen. Das dürfen wir nie vergessen. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Da muss ich mir auch keine Mühe geben, dass die Menschen Schlechtes über mich reden. Was Jesus hier meint, da geht es nicht darum, dass ich mir Mühe geben muss. Um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Wir denken das alles ein bisschen anders. Wir leben auch ein bisschen anders. In der Welt, in der wir leben. Wir leben auch nicht mehr in einer Gesellschaft, die sich darüber freuen kann, dass ihr Lohn im Himmel ist. Weil wir erwerben uns unseren Lohn schon hier, auf dem Erdball. Und wenn das Leben nicht so läuft, dann war es nichts. Es war einfach nichts. Und da werden die Jüngsten werden schon so erzogen. Wir sprechen ja auch mal drüber, abends mal kurz, über ein paar Gedanken. Und jemand schrieb mal in der Frankfurter Allgemeinen, Soziologe, der sagte, er kann es nicht mehr hören, dass die Kinder immer schlimmer werden. Fand ich auch interessant. Weil er sagt, woher haben sie es denn gelernt? Ja, sie lernen es nur von ihren Eltern. Zuallererst. First and foremost. Zuallererst. Es ist einfach so, dass die Eltern die allerersten Vorbilder sind. Die Art und Weise, wie die Eltern leben, in den ersten 5 Jahren, sagte mal ein kluger Kopf der römisch-katholischen Kirche, der Ignatius von Loyola, gebt uns eure Kinder in den ersten 5 Jahren und wir machen gute Katholiken aus ihnen. Diese ersten 5 Jahre, die sind extrem entscheidend. Was die Kinder da wirklich mitbekommen, was sie sehen. Und vielleicht sitzen Kinder hier, junge Erwachsene, jung werdende Erwachsene und sagen, eigentlich bin ich nur froh und warte nur drauf, dass der Tag kommt, an dem ich nicht mehr hier sitzen muss. Und weg bin ich. Und gar nicht immer nur wegen Rebellion, sondern vielleicht tatsächlich, so erleben wir es manchmal mit unseren Studenten am Bodenseehof. Ich muss jetzt sagen, wir haben es erlebt, weil wir nicht mehr am Bodenseehof leben. Aber dass ganz, ganz viele dabei sind, die kommen alle aus evangelikalen Gemeinden, aus Amerika weltweit und es sind vielleicht 90%, manchmal 80, 70% dabei. Und die sagen diese jungen Menschen, ich kann diese Heuchelei nicht mehr aushalten. Ich bin nur hier am Bodenseehof, weil ich wirklich, ich habe so satt. Ich habe alles auswendig gelernt, alle Lieder auswendig gelernt. Ich weiß, wann man aufsteht zum Gebet und wann man sich wieder hinsetzt zum Gebet. Aber bei mir ist es so, wie es mir ein Mann sagte, letztes Jahr habe ich den getroffen, der kam aus Tansania, ein amerikanischer Student, der in Tansania studiert hat, und er sagte, it's a lot of vocal, but very little truth. Es ist sehr viel Worte, aber sehr wenig Wahrheit. Also vielleicht auch sehr viele Worte über die Wahrheit, wisst ihr? Aber sehr wenig gelebte Wahrheit. Das hat ihn sehr bewegt. Man kann sich auch dran gewöhnen. Ja, dann leben so unser Leben. Und das ist die Gefahr daran. Hier ist alles, es geht nur um Jesus Christus. Es geht nur um Jesus Christus. Nur darum geht's. Und das ist immer die Frage, und es muss immer die Frage für uns bleiben, ob Christus gegenwärtig ist, ob Christus sehen kann. Ob er gesehen wird auch und gehört wird. Das ist sehr wichtig. Es geht nur um Christus, um seine Wahrheit, um sein Wort und um sonst nichts. Also das ist so ein bisschen der Punkt, auch, den wir mit herausstellen wollen. Und wenn jemand da wäre, schaut von diesen Jungen unter Umständen und sagen, Mensch, ja, das stimmt echt, ich bin eigentlich hier und eigentlich bin ich nur drauf, ich bin schon auf dem Abflug. Dann mache ich dir Mut und sag doch mal, Jesus, du dich dir mir mal wirklich offenbaren. Mach du mir mal die Augen auf. Lass du mich mal verstehen. Ja, bis jetzt habe ich vielleicht noch gar nichts verstanden. Und es gibt auch Ältere. Ich kann noch mein ganzes Leben lang so leben und habe noch gar nichts verstanden. Aber es gibt mir auch ein bisschen Sicherheit. So soziales Umfeld gibt mir auch ein bisschen Sicherheit. Da kann ich ein bisschen dabei sein, da habe ich Halt. Was alles gar nicht schlecht ist, wisst ihr? Da habe ich Richtung. Was alles nicht schlecht ist, aber letztendlich muss es Jesus sein, der mein Halt ist. Er muss es sein, der die Richtung vorgibt. Es muss letztendlich Jesus sein, der euch zwei jungen Mädels hier irgendwann mal das schenkt, dass sie sagen können, ich gehe diesen Weg, weil Jesus mich diesen Weg führt. Und dann gibt es vielleicht Eltern in eurem Leben irgendwann mal, die sagen, das verstehe ich nicht. Es ist ja manchmal so, auch bei uns Eltern, ne? Solange nicht wirklich ernst gemacht wird, das kann ja passieren, dann ist die Sache noch in Ordnung. Aber wenn es plötzlich ernst wird, wenn die Kinder sagen, nee, ich gehe jetzt diesen Weg konsequent. Ich verzichte sogar vielleicht auf ein Studium. Weil es mir nicht ums Studium geht. Ich mache dir jetzt das Studium nicht schlecht. Studiert ruhig. Wenn der Herr Jesus sagt, studier. Nicht, wenn die Schwäbische Gesellschaft sagt, studier. Ja, das ist ganz wichtig auch, ihr Lieben. Das ist ganz wichtig. Wenn es Jesus sagt, dann mach es. Und dafür braucht es natürlich auch Eltern, die fragen danach, was sagt denn Jesus? Und dann braucht es Eltern, die das erlauben, dass die Kinder da fragen dürfen, was sagt denn Jesus, was ist denn der Weg von Jesus für mein Leben? Und es ist ganz wichtig, dass wir nicht in einer Schablone leben und da irgendwie unterwegs sind. Und eigentlich wie der Hund, der draußen sagt, die Wurst wird geschmissen, so abort. Und dann kommt er und eigentlich würde die Wurst verschlucken, dafür ist er geschaffen worden. Ne? Aber er ist so trainiert, dass er das Ding nicht verschluckt. Und ich kann mir vorstellen, also ich weiß nicht, ich war noch nie ein Hund, ne? Aber ich kann mir vorstellen, boah, wenn du so eine Wurst im Mund hast und denkst, wenn ich jetzt könnte, aber mein Meister, so heißt er, der wäre da gar nicht froh. Also mache ich es nicht. Und es ist, Das lehrt mir manches so, diese Bilder, die lehren mich manches. Wisst ihr, man kann auch so erzogen worden sein. Abort, so machen wir das. Hol die Wurst. Dann hol ich sie. Es geht mir jetzt, mir läuft jetzt nicht das Sabber runter, weil das darf ich auch nicht. Ich verschluck sie auch nicht, diese Wurst. Ich bringe die einfach, lege sie treu und brav dahin.
Aber danach hat er sie weg.
Und dann machst du ja auch, muss ich sagen, ich wäre noch drauf eingegangen, auf den gnädigen Meister. Weil das war für mich auch so ein Bild. So, ich habe auch gedacht, was macht er dann mit der Wurst? Ne? Also war mir ziemlich sicher, dass du sie nicht mehr selbst essen wirst. Ne? Aber ich war echt, ich habe gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, was macht er damit? Ja, und das gibt es auch manchmal so im Leben, dass man es immer so hinhält, das Würstle, und fang und hol und bring und mach und tu. Und dann letztendlich hau ich sie im Mülleimer. Und das fand ich auch so ein schönes Bild, so, ne? Dass so, ne, das hast du gemacht und du bekommst es auch. Fand ich ganz toll. Also echt klasse. Also da wollte ich nur drauf eingehen, da, aber so ist es, als Hundebesitzer. So, aber das sind so diese Dinge im Leben, wisst ihr? So, das ist ganz praktisch, wenn man zuschaut, ein bisschen im Alltag, da kann man manches draus ziehen. Jemand schrieb mir ein Buch, der heißt Eugene Peterson, das ist ein interessanter Autor. Ich lese nicht viel von ihm, aber ich habe ein Geschenk bekommen vor kurzem, das heißt Nimm und Iss. Wie der Hund, ne? Nimm und Iss. Und er geht darauf ein in diesem Buch, ganz am Anfang, er möchte ein Buch darüber schreiben, darüber, was das Wort Gottes für uns bedeutet. Und er nimmt natürlich ein Bild aus den Propheten heraus, das zum Propheten gesagt wurde, nimm und iss das Wort Gottes. Weil das, was du aufnimmst, das ist klar, das würde ich auch bestimmen, das tut dir was mit dir. Ja, you are what you eat, gibt so T-Shirt in Englisch, du bist, was du isst. Ja, zum Glück ist es nicht immer so. Aber das ist so der Gedanke, das geht in dich rein. Und der Eugene Peterson beschreibt da drin ein wunderbares Bild. Und zwar sagte seine Frau, also Eugene Peterson ist schon 80, seine Frau ein bisschen jünger, und sie holt ihren Enkel ab von, ich glaube, sie waren in der anglikanischen Kirche, und sie holt ihren Enkel da von dem, so einem Katechetenunterricht. Und der war, glaube ich, 6 Jahre alt, der Bursche. Und sie wollte noch mit ihm ins Museum gehen hinterher, also sie holt ihn ab von der Katechetenschule, geht mit ihm in Stadtpark spazieren, setzen sich hin und essen ihr Sandwich miteinander, die beiden, um dann im Anschluss ins Museum zu gehen. Und der kleine Kerl zieht sein Sandwich raus, isst sein Sandwich, und dann plötzlich, er ist fertig mit dem Essen, zieht aus seiner Tasche eine Bibel, eine kleine Bibel, und sie wundert sich schon, wo hat er die Bibel her? Und die hat er bekommen, da in der Kirche. Die kleine Bibel, und er nimmt die Bibel, schlägt die Bibel auf, hält sie gegen die Sonne und liest. Eine gewisse Zeit, total ruhig, schlägt die Bibel wieder zu, schaut seine Oma an und sagt, jetzt gehen wir ins Museum. So weit, so gut. Das Einzige, was die Oma gewundert hat, war, der kleine Kerl, der kann gar nicht lesen. Versteht ihr? Der kann überhaupt nicht lesen. Der hat es aufgeschlagen. Der hat so getan, als ob. Und das hat dem Eugene Peterson zu diesem Gedanken gebracht, seines Buches, Nimm und Iss. Der Kleine hat es gar nie aufgenommen. Der hat es irgendwo mal gesehen, das macht man auf. Da tut man andächtig reinschauen. Und zwischen, okay, und wir können jetzt alles da reinsetzen. Zwischen Stadtpark und Museum, zwischen Vesper und Deutschland gegen Ghana und was weiß ich noch, Frühstück und ins Büro. Ich habe da kurz reingeguckt, verstanden, zero, wenn mich in einer halben Stunde nochmal jemand fragt, was hast du da eigentlich gelesen? Ich habe was gelesen, ich weiß es gar nicht mehr. Mensch, das ist echt ein Ding, dass ich da immer so vergesslich bin. Aber zwischendurch habe ich schon alles andere auch gecheckt. Meine SMS, da weiß ich ganz genau, wer mir geschrieben hat. Facebook weiß ich auch noch ganz genau, was da wieder für ein komisches Bild gepostet war. Wer sich schon morgens um 6.15 Uhr die Zähne geputzt hat. Weil das wichtig war. Und ich habe da auch gleich nachgepostet, ey, ich putze mir überhaupt nur die Zähne. Und dann gehe ich so einen Tag, dann starte ich so einen Tag. Und die Frage, die Grundfrage, die in diesem Buch ist, ist, hast du das jemals verstanden, was du da gelesen hast? Also hat es dich wirklich, hat es was mit deinem Leben gemacht? Und ich fand es sehr interessant, den Hund, das fand ich ganz toll, dieses Bild. Wisst ihr, es ist wie wenn die Wurst manchmal ausgeworfen wird in unserem Leben, da draußen liegt sie irgendwo. Und die Frage ist nicht, ob die Wurst da draußen liegt, die Frage ist auch nicht, ob ich gierig bin nach dieser Wurst, weil ich sie gerne essen würde. Die Frage ist, ob da ein Meister über meinem Leben ist, den ich vertrauen kann, der mich in dieser Welt unterwegs sein lässt, der mich sogar in Berührung kommen lässt mit dieser Wurst, die da liegt, aber von dem ich so viel gelernt habe und von dem ich so viel Vertrauen entgegengebracht bringe, dass ich diese Wurst nicht verschlucken muss. Dass ich weiß, ich bekomme, was ich benötige, bekomme ich noch von ihm. Das bekomme ich noch. Und von diesem Meister spricht dir die Bibel. Von einem veränderten Leben. Darum geht es. Das ist also eine gute Frage. Dieser kleine Junge, der die Bibel einfach aufschlägt, bis der nachliest. Nichts verstanden zu, ich habe meine Schuldigkeit getan. Und jetzt starten wir durch ins Leben. Museumsbesuch. Also was macht es mit meinem Leben, dieses Wort? Man könnte darüber schreiben, über die Bergpredigt. Es ist eine Begegnung mit dem lebendigen Christus. Die Bergpredigt. Eine Begegnung mit dem lebendigen Christus. Und die Begegnung mit dem lebendigen Christus verändert. Begegnung mit dem lebendigen Wort des lebendigen Christus verändert. Deswegen schrieb Bonhoeffer zum Beispiel und ein anderer Theologe, die schrieben und sagten, wir sollten die Bibel nicht immer nur für uns lesen. Also was hat man heute Gott wieder Gutes zu sagen? Sondern unter Umständen lernen die Bibel mal wieder gegen uns selbst zu lesen. Das heißt, wo ist denn da ein Wort, das mich auch korrigiert, das mir eine neue Bahn aufzeigt im Leben, ja, das mir klare Gedanken wieder schenkt. Du sollst kein falsches Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten. Was heißt denn das ganz praktisch, ne? Dass ich in der Schule sage, nee, ich mau da nicht mit rum gegen den Lehrer, ist halt so. Ich bin halt kein Abmotzer. Was heißt denn das ganz praktisch, versteht ihr? Ganz praktisch, weil das Leben Christi ist ganz praktisch, das Leben von Jesus. Deswegen wird es manchmal langweilig, wenn es nicht praktisch wird. Und das ist das Gute daran, dass wir in einer Welt leben, die das förmlich herausfordert, dass es praktisch wird. Die das förmlich herausfordert, jetzt lasst es mal krachen, Jungs und Mädels. Jetzt wollen wir mal sehen, was ist denn euer Reich Christi? Und ich denke, irgendwie... Heute Morgen hatten wir beim Frühstück ein bisschen kurz drüber gesprochen. Ja, wir leben in fortgeschrittenen Zeiten. Ja, die Boshaftigkeit in dieser Welt, die wird richtig sichtbar, spürbar. Extrem. Die Ungerechtigkeit. Und es ist mehr, als es vor 10 Jahren war. Und es ist so. Und wenn ich diese jungen Menschen anschaue, die leben in einer Welt auf, die ihnen X für ein U vormacht, ungerecht bis zum geht nicht mehr. Kommen nur die nach vorne, die wirklich mit allen Mitteln versuchen, nach vorne zu kommen. Moralisch, ethisch, total am Boden, das gibt es einfach nicht mehr. Das war schon noch anders vor 20 Jahren und es ist auch so. Und von daher sehen wir schon was Fortschreitendes in dieser Welt. Und diese fortschreitende Ungerechtigkeit, dieser Schmutz, der immer größer wird, der ruft förmlich danach, nach diesem verändernden Leben von Christus. Das ruft förmlich danach, dass junge Menschen und junggebliebene junge Menschen und Leute, die mal jung waren, aber immer noch jung sein wollen, dass die in diese Welt dieses veränderte Leben, das lebendigen Christus leben. Ich nenne es mal so, es ruft förmlich danach, wie so ein interessantes Bild. Wir haben so Nachbarn, das sind die Stuttgarter Diakonissen, und wir haben ja keinen eigenen Zugang zum See, dem Bodenseehof. Und also zum See, wenn ihr euch fragt, welche See, ne? Natürlich der Bodensee, genau. Und weil mich hat auch schon mal gefragt, wo liegt eigentlich, an welchem See liegt eigentlich der Bodenseehof? Also, kann auch mal passieren, ne? Also nur, damit wir das auch klargestellt haben, ne? Dass ihr denkt, der hat seinen Namen nie gesagt, also komm mal. Bitte? Aber liegt er nicht direkt dran, nur 20 Meter entfernt, genau. Und dann haben wir uns da ein bisschen eingemietet, gefragt, ob wir ihren Strand mit benutzen können, und das war so interessant gewesen, weil wir natürlich viele Gäste mit vielen kleinen Kindern haben oder ja, Kinder, die ein bisschen größer werden und manche Dinge machen, die man eigentlich nicht wirklich tut, ne, im Leben, aber in dem Alter eben tut. Und das war so interessant, weil das sind viele ältere Gäste da in diesem Haus vor den Stuttgarter Diakonissen, und eigentlich dachten wir, boah, nach dem ersten Besuch, da ist echt Schicht jetzt, ne? Die werden gleich sagen, und es war auch ein bisschen, also Holland in Not, die Luft war ein bisschen am Dampfen da. Aber das Interessante war, dass alte Menschen, die dort auf den Liegen lagen und auf den See geguckt haben, sagten zu der Hausleiterin, ach, lassen Sie doch diese jungen Menschen rüberkommen, es tut so gut, diese jungen Menschen unter uns zu haben. Und es ist für mich ein bisschen so ein Bild für diese Welt, wisst ihr? Das tut so gut, solche Menschen, die einfach wie Kinder sind, die wie Kinder Christus vertrauen, Kinder Gottes in dieser Welt leben. Die werden nicht alle dabei sein. Es wird auch welche geben, die sagen, will ich nicht. Fußballspielen verboten, Atmen verboten, alles verboten. Aber es gibt auch welche, die sagen, Mensch, ich habe mal so ein Schild aufgestellt, aber ich wundere mich, Mensch, es tut so gut. Es tut so gut. Und es ist dieses veränderte Leben in Christus, wisst ihr. Es tut so gut. Und es ist ein Leben, nach dem immer noch viele Menschen Ausschau halten in dieser Welt, ohne es überhaupt zu wissen. Die wissen es gar nicht. Ich habe mir es so aufgeschrieben, um euch ein bisschen zu helfen. Man könnte drüber schreiben, gute Gründe, nicht stolz zu sein. Jesus spricht hier nicht zu einer Elite von Christen. Okay, das ist kein Elite-Trainingszentrum. Ganz normale Leute, das werden wir später in der Apostelgeschichte lesen, das waren keine echten Granaten gewesen. Wahrscheinlich manche davon hätten wir heute nie eingeladen, so eine Gemeindefreizeit. Ja, weil später wird von ihnen gesagt, naja, das waren so Galiläer. Und die Galiläer, das waren Leute, die hatten so einen starken Dialekt wie die Franken. Und die, ich möchte nicht immer auf den Schwaben rumreiten, ne? Von daher. Und ihr versteht es. Hoffentlich. Und wenn nicht, sorry. Aber das waren Leute gewesen, denen, die hat man nicht mal vorlesen lassen in der Synagoge. Und es waren Menschen gewesen, die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, ich erzähle euch da jetzt nichts Neues, weiß ich auch, also wahrscheinlich erzähle ich euch nichts Neues, aber das waren alles eigentlich ungelehrte Menschen. Aber in Apostelgeschichte Kapitel 4 lesen wir was ganz Entscheidendes, was die Menschen damals sahen, aber sie waren mit Jesus. Und um das geht es in der Bergpredigt. Aber sie waren mit Jesus. Die konnten nichts erklären, vielleicht auch. Die waren keine Kläfferle gewesen. Aber sie waren mit Jesus. Das heißt, dieses Leben Jesu hat das Leben dieser Männer so verändert, so angerührt, so bewegt, und es wurde sichtbar. Das ist rausgetrieft. Und das könnte man jetzt stellen, diese Frage mit diesem Wort Gottes, wisst ihr, bist du mit dem Wort Gottes, bist du mit dem Wort Jesu? Und zwar so, dass es tatsächlich ins Herz reingeht und nicht einfach nur im Kopf halt hängen bleibt. Weil aus dem Herz heraus kommt ja alles, was uns bestimmt. Das Herz bestimmt ja auch dann letztendlich unseren Kopf. Deswegen machen ja auch manche Menschen Dinge im Leben, von denen sie sagen, eigentlich wundere ich mich, dass ich sowas überhaupt gemacht habe. Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas jemals machen würde. Gedacht habe ich das. Aber dann plötzlich kam raus, was im Herzen ist. Und das hat dann mein Leben so sehr in diese Richtung gebracht. Wir singen ein kleines Lied, also, und dann machen wir kurz die Fenster auf. Das ist tatsächlich so, die Luft ist, wie sie eben ist. Und machen mal kurz die Fenster auf. Und wenn ihr ein Lied habt, was ihr singt, was ihr auswendig kennt, dann singen wir das. Wenn ihr keins habt,
wo dem der nicht wandelt,
die Spitze. Du brauchst gar nicht lang fragen. Schon da.
Mach ganz auf, mal bitte.
D-Moll.
Ab 130 Grad
Körpertemperatur war auch so. Wir machen es dann wieder zu. Okay, also Mädels, sitzen bleiben. Die ganzen Gedanken, die hier gehen, ist es ja eigentlich dieses normale christliche Leben, das Jesus Christus beschreibt. Die Bergpredigt. Die Bergpredigt ist kein politisches Manifest. Die Bergpredigt ist kein irgendwie besonderes religiöses Schriftstück. So besonders, dass sogar der Dalai Lama, also der Führer des tibetanischen Buddhismus, Menschen in Indien dazu auffordert, die Bergpredigt zu lesen. Als Mahatma Gandhi, der Gründer des, was wir heute kennen, des modernen Indiens, für viele vielleicht gar kein Name mehr, Mahatma Gandhi, der in den 40er Jahren da in Indien war und diesen passiven Widerstand gegen die Briten, die ja das damals besetzt hielten, Indien führte, als der manchmal auf Bahnhöfen einfuhr, dieser Gandhi, und die Menschenmassen dort standen und er nicht, die ihn nicht ruhig gebracht hat, hat er manchmal einfach nur aus der Bergpredigt vorgelesen. Und die Menschenmassen, so berichten Augen- und Ohrenzeugen, die Menschenmassen wurden einfach ruhig. Weil es Worte sind, die nie jemand zuvor gemacht hat und nie jemand danach jemals wieder machen wird. Das sind lebensverändernde Worte. Und wie gesagt, es ist kein politisches Manifest. Wir hören ja oft so, in der Wahl würde das gern hervorgezogen, ist plötzlich jeder Christ, da treten sogar manche wieder in die Kirche ein, ne? Bei der letzten Bundestagswahl, das war auch erstaunlich, weil es doch was Gutes ist, wenn man Protestant ist. Und das fand ich auch interessant, dass der Peer Steinbrück extra wieder in die Kirche eingetreten ist. Clever. Also die haben auch was gelernt ein bisschen. Manchmal können wir denken, man fragt sich, was sie überhaupt lernen. Ne? Aber das haben sie auf jeden Fall gelernt vom amerikanischen Wahlkampf, dass wenn man die Menschen, die moralisch, ethisch noch einigermaßen auf Kurs sind, wenn man die noch gewinnen kann, dann ist es gar nicht schlecht. Also da merkt man, dass dann auch Politiker sagen in unserer Gesellschaft, egal welche Farbe sie angehören, ne? Also politische Farbe, dass sie sagen, Politik nach der Bergpredigt würden wir gerne machen. Bismarck, der die Gesetzgebungen, so Sozialgesetzgebungen auch in Deutschland so beeinflusst hat, der hat sich über die Bergpredigt Gedanken gemacht. Große Leute wie Tolstoi, der nachdachte über dieses riesige russische Reich und über diese Weltherrscher in dieser Welt, der hat sich ganz viel Gedanken über die Bergpredigt gemacht. Also wir merken dieses Wort, das geht mit uns mit, diese Welt. Und das Wichtige daran ist, es ist nicht ein politisches Manifest. Die Bergpredigt ist eigentlich das normale christliche Leben. Es ist das normale Leben von Jesus Christus. Und ich kann mein eigenes Leben dann daran ein bisschen prüfen, wie weit ich Jesus wirklich Einfluss lasse auf mein Leben. Es ist nicht, dass es eine Checkliste für mich ist, ob ich heute alles richtig gemacht habe. Es ist die Frage, ob ich heute Jesus Raum gelassen habe in meinem Leben. Raum gelassen. Nicht, wisst ihr, nicht sklavisch ein paar Gedanken nachzuhängen. Oh, das muss ich jetzt auch noch. Dies. Sondern es kommt in diese Beziehung mit Jesus. Deswegen, du bist von Jesus erwählt. Jesus spricht zu seinen Jüngern. Zu seinen Jüngern. Zu Menschen, die er gerufen hat. Ich finde es auch ungerecht, muss ich ehrlich sagen, wenn man Menschen mit den 10 Geboten Angst macht. Menschen, die gar nicht wissen, was ich damit anfangen soll. Menschen, die vielleicht sagen, ich würde gerne nicht stehlen. Aber wenn mir jetzt noch eine helfen würde, wie man das eben nicht tut, dann würde ich es sogar lassen. Menschen, die vielleicht sagen, ich würde gerne meine Eltern eben nicht ständig hinterm Rücken, was weiß ich. Aber ich kann nicht anders. Es kommt ja nur raus, was drin ist. Und dann gibt es halt Menschen, die halten das sklavisch ein. Das ist keine Freiheit. Und das merkt man diesen Menschen dann auch manchmal an. So viel kann sich ein Mensch gar nicht verstellen. Und so lange. Als wenn man es nicht mehr spürt, dass da keine Freiheit da ist. Und hier geht es darum, dass Jesus zuallererst, wisst ihr, spricht zu seinen Jüngern. Das ist Manifest, könnte man sagen, des Reiches Gottes im Leben seiner Jünger, seiner Nachfolger, die er gerufen hat. In Johannes Kapitel 15 ist ja ein wunderbarer Vers, der uns das so deutlich macht, dass Jesus sagt eben in Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Also da könnt ihr euch auch noch drauf verlassen. Ihr könnt euch auf alles verlassen bei mir. Ihr müsst euch die Frucht nicht rausschneiden. Der Baum, schaut, ein Apfelbaum steht nicht da draußen und sagt, jetzt will ich aber, jetzt muss ich, weil dafür bin ich ein Apfelbaum. Das kommt automatisch. Das ist angelegt in diesen Apfelbaum, dass der Äpfel trägt irgendwann. Ja, jetzt können wir das natürlich weiterverführen, wenn es nicht mehr macht, schneiden wir ihn ab und so. Aber bleiben wir mal bei den Äpfeln, die ihr dir bringt. Alles zu seiner Zeit, also zu seiner Zeit, es kommt. Die Frage ist nur, ob der eingepflanzt ist. Das ist alles. Und ob da jemand ist, der sich drum kümmert. Und hier ist die Frage, bin ich ein Jünger Jesu? Nicht bin ich ein Christ. Bin ich getauft? Ich habe auch schon, eine junge Frau war bei uns am Bodenseehof und ich fragte sie mal so nach so einem offenen Abend, weil sie sagte, wisst ihr, ihr sagt da Dinge, die verstehe ich nicht. Und dann fragte ich sie, wann hast denn du Jesus kennengelernt? Und dann hat sie mir gesagt, wann sie getauft wurde. Und ich sagte ihr, das habe ich dich gar nicht gefragt, weil das interessiert mich auch nicht. Ich habe dich gefragt, wann du Jesus kennengelernt hast. Dann hat sie wieder angesetzt und hat mir erzählt, wann sie getauft wurde. Und final dann an dem Abend war das dann so, dass die junge Frau mir sagte, Heinz, ich kenne Jesus gar nicht. Ich kenne ihn überhaupt nicht. Ich bin da aufgewachsen und es ist nichts Schlechtes, wenn man in einer guten Familie aufwächst, eine Familie, die Jesus lieb hat. Das ist eine super Sache. Aber die Wahrheit ist, ihr Lieben, Gott hat keine Enkelkinder. Er hat nur Kinder. Gott hat keine Enkelkinder. Er hat nur Kinder. Nur welche, die nicht, wisst ihr, nicht durch die Eltern hindurch aufschauen zum Opa. Sondern er hat nur Kinder, die aufschauen zum Vater. Aufschauen zum Vater. Und zu denen spricht Jesus Christus. Menschen, die von ihm gerufen wurden in die Nachfolge, die sich nicht selbst zu Nachfolgern gemacht haben oder die sagten, Mensch, es wäre clever, Jesus nachzufolgen. Sondern Menschen, die von Christus berufen wurden. Wie Jesus mal sagt, meine Schafe hören meine Stimme in Johannes Evangelium Kapitel 10. Und sie folgen mir, ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben. Zu den Menschen spricht, also das ist das allererste in der Bergpredigt, das ist mir sehr wichtig, dass du erwählt bist von Jesus. Und es ist sehr wichtig, dass ich das weiß. Und das weiß ich auch. Weil das das Zeugnis ist, was die Bibel sagt, des Heiligen Geistes in unseren Herzen. Der Vater im Himmel ist mein himmlischer Vater. Und er rüttelt nichts dran. Weil er mir selbst das zeugt, dass er mein Vater ist. Er ist mein Vater. Und aus dem heraus dann gelebt, also das einfach klargestellt, nicht dass jemand denkt, Mensch, jetzt erzählt ihr uns was mir schon immer erzählt wurde und ich frage mich nur, wie das funktioniert. Das ist letztendlich das Leben Jesu, letztendlich lädt Jesus ein dazu, dass sie das empfangen, also das sehen dürfen, was später auch der Apostel Paulus im Galaterbrief mal sagt und er spricht ja von diesen Früchten. Und diese Früchte, die wachsen aus diesem Leben, das eben Jesus Christus ist, Jesus Christus gibt, aus dem wachsen diese Früchte. Wenn er sagt, ab Vers 24, Kapitel 5, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Das ist mir manchmal eine große Hilfe, ihr Lieben. Das Wort erinnert mich manchmal, nee Heinz, du gehörst ja Christus an. Weil wahr ist es, dass es noch da ist. Wahr ist es, dass in mir immer noch das ist, ich würde gerne lügen manchmal. Ich würde gerne manchmal meinen eigenen Vorteil suchen, ist es tatsächlich so. Ich würde gerne das tun, manches Mal, was all die anderen machen. Und mich erinnert aber dieses Wort dran, nee, du musst es gar nicht mehr. Du musst nicht, weil du bist für was anderes, bist du berufen. Und zwar, dass aus deinem Leben das zum Scheinen kommt, was wirklich gesucht wird letztendlich in dieser Welt. Und zwar Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue. Das hat auch was mit Wahrhaftigkeit zu tun, Treue. Es ist oft, was die Jungen manchmal einfordern, Wahrhaftigkeit, Wahrhaftigkeit, Wahrhaftigkeit. Beim Fußball, wahrhaftig, wahrhaftig. Der Ball war im Aus, ne? Aber wenn er bei mir ins Aus geht, dann kann ich schon mal weiterspielen. dieses dehnbare Begriff aus. Wahrhaftig. Das sehen wir selbst bei den Fußballprofis. Wahrhaftigkeit. Da war er im Aus, bei mir eben nicht. Das war doch gar kein Foul. 100.000 Bilder beweisen, es war ein Foul. Ich weiß gar nicht, ob ich den berührt habe. Es ging alles so schnell. Es war ein Bruchteil von Sekunden. Und ich weiß gar nicht, ich war doch gar nicht mehr Herr meiner Sinne. Vorher war ich noch trainiert mit irgend so einem Psychologen, der auch noch in die Mannschaft dazu kam, der mich auf einen Stein hat schauen lassen vielleicht. Ne? Schau diesen Stein an, dann wirst du ruhig. Und machen ja alles Mögliche. Wenn wir das so lesen, das ist ja echt interessant. Jetzt weiß ich nicht, ob sie wirklich auf einen Stein schauen, ne? Aber kann passieren. Ist auch so interessant, ne? Gestern Abend, als der Kommentator dann sagte, nicht mal Christus konnte die Spanier retten. Ja, weißt du, machen sie sich lustig. Weil die Welt nicht versteht, wozu kam denn der mit den ausgestreckten Armen? Um ein Souvenir zu sein in Brasilien, oben auf dem Zuckerhut. Unten geht die Post ab und keiner fragt nach ihm. Er kam nicht dafür, dass ich auf dem Fußballplatz renne und mich bekreuzige. Das ist draus gemacht worden, versteht ihr? Es ist pervertiert worden. Und es sieht dann gut aus. Christus kam, um diese Seelen, dieser Hunderttausende, die dahin rennen und ihr Geld noch ausgeben, um ein bisschen Glück zu haben, ihre Mannschaft Fußball spielen zu sehen, einmal dabei zu sein. Das war das Größte unseres Lebens, da werde ich meinen Enkelkindern noch davon erzählen. Um diese Seelen zu retten und ihnen zu zeigen, was ist eigentlich das Größte? Was ist eigentlich das Größte? Dass du da unten stehen könntest auf diesem Fußballfeld und sagen, Leute, ob ich gewinne oder verliere. Ich bin ein Kind des lebendigen Gottes. Und das ist das Größte. Ob ich gewinne oder verliere, ich kann zugeben, dass es ein Elfmeter war. Es war halt ein Elfmeter. Und da geht es um Millionen. Um Millionen. Aber es war eben ein Elfmeter. Ich kann gar nicht anders. Ob ich gewinne oder verliere. Weil ich einen himmlischen Vater habe. Und der das in mir lebt, der hat es in mich reingelegt, diese Sehnsucht. Und da wurde das Wort wahr. Du bist erwählt von Jesus. Du wirst verändert. Du bist von Jesus verändert. Das ist so diese Bergpredigt, wenn man das so nennen würde, in den Versen 3 und 4, wenn Jesus davon spricht, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Und Jesus spricht hier Dinge an, Wahrheiten, die eigentlich ein Schritt bedingt den nächsten Schritt, bringt den nächsten Schritt mit sich. Und hier geht es darum, das haben die auch verstanden, die Juden, er spricht Menschen an, die aus dem Alten Testament, zum Beispiel im Buch Joel, Kapitel 2, 12 bis 13, oder im Buch Nehemia, wenn es darum geht, dass das Volk, Kapitel 8, getrauert hat, getrauert. Und die haben getrauert, weil sie Gott vergessen haben. Wir sind so arm vor dir, wir kommen mit unserer Armut vor dich, Jesus. Wir sind arme Lichte in deinem Licht. Wir brauchen dich. Arm insofern, wir können nicht die Gebote Gottes letztendlich erfüllen. Es ist unmöglich. Wir benötigen dich. Letztendlich so, wie Jesus sagt in Johannes Evangelium Kapitel 5, Vers 29, ich kann ohne meinen Vater nichts tun. Das ist eigentlich diese Armut. Ich soll nicht so tun, als ob. Wisst ihr? Ich muss ihn nicht mit aller Kraft kopieren, versuchen es irgendwie zu machen. ich kann zugeben, ich kann ohne dich nicht. Ich brauche dein geistliches Wirken in meinem Leben. Damit ich in der Schule der bin, den du haben willst. Damit ich der Ehemann bin. Damit ich die Ehefrau bin. Damit ich die Mutter bin. Damit ich der Vater bin. Ich kann das ohne dich nicht. Damit ich der Handwerksmeister bin. Jesus, ich kann das ohne dich nicht. Ich kann es ohne dich nicht. Damit ich der Gemeindeälteste bin. Ich kann das ohne dich nicht. Ich kann auf 10 gemeindeälteste Seminare gehen und es leuchtet alles ein. Aber letztendlich, ich kann es ohne dich nicht. Das wird nur ein System. Und diese Abhängigkeit, von der spricht Jesus, also die geistlich armen Menschen, die das erkannt haben, dass sie geistlich arm sind, die sind überglücklich, solche Menschen. Später wird in der Offenbarung ein interessantes Wort geschrieben über Menschen, die ziemlich früh eben schon Nachfolger von Jesus waren. Und denen sagt Jesus in Offenbarung Kapitel 3, Vers 17, denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Also es war damals schon so. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Das erkennst du gar nicht mehr. Du erkennst es gar nicht, dass du zwischen irgendwelchen Aufgaben mal kurz die Bibel aufmachst und eigentlich gar nichts mehr da drin erkennst, sondern gleich wieder zu und weiter. Wie der kleine Junge, der mit seiner Oma im Stadtpark saß. Deswegen hat es auch keinen Einfluss auf dein Leben. Und diesen Menschen sagt Jesus, die geistlich arm sind, die ihre Schuld, ihre Not vor Gott erkennen. Die sind überglücklich, diese Menschen. Das sind die Überglücklichen in dieser Welt, die das erkennen. Ich bin total hoffnungslos verloren ohne diesen Gott. Und ich aus meiner eigenen Kraft, ich kann dieses Leben überhaupt nicht leben. Und ich bin auch nicht dazu aufgefordert, dieses Leben aus meiner eigenen Kraft zu leben. Dazu so den Gedanke, jemand schrieb mal zum Reformationstag, die Christenheit oder die Protestanten, so hat er es beschrieben, die sind von einer Bewegung, bei der der Glaube allein zählte, zu einer Bewegung geworden, die, bei denen die Konfession allein nur noch zählt. Das fand ich interessant, stand in der Frankfurter Allgemeine mal, von einer Bewegung, die einst mal sagte, nur Jesus, einzig und allein Jesus, nur durch Gnade werdet ihr gerettet, und zwar einzig und allein durch Glauben, und das einzige Wort der Wahrheit ist die Bibel. Sind wir zu einer Bewegung geworden von Regeln, so schrieb er das auf. Von Gesetzen, die oft von unserer eigenen Kultur, von unserer Rasse, wo wir herkommen, von unserer Tradition oder wie wir uns eben gerade damit fühlen, ob wir uns gut fühlen oder schlecht fühlen, davon bestimmt werden. So bauen wir manchmal unsere Gesetze auf. Das ist in eurem Leben so. Ja, ich fühle mich gut damit, da mache ich das. Ich fühle mich schlecht damit, mache ich es nicht. Regeln. Regularien. Systeme. Das macht Sinn für mich. Deswegen mache ich das auch. Ich mache nur das, was Sinn macht. Nur das mache ich. Deswegen hat uns Gott doch einen Verstand gegeben. Und Gott sagt, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Aber ich sage, aber Gott hat mir doch einen Verstand gegeben. Ich soll mich doch auf meinen Verstand stützen. Nee, stütz dich auf den, der dir den Verstand gegeben hat. Und lass den Verstand unter der Führung des lebendigen Gottes. Und des seinem Heiligen Geist. Lass deinen Verstand unter der Führung des Geistes Gottes. Herr Jesus, ich weiß nicht den richtigen Weg. Es gibt so viele Wege, es gibt so viele logische Dinge im Leben. So viele clevere Sachen. Ich weiß es aber nicht, was richtig ist. Und ich bin gespannt, wie du führst. Wie du Türen aufmachst. Und das will ich lernen, Jesus. Das will ich lernen von dir. Wir sind so eine Bewegung von Methoden geworden, sagte jemand. Weil wir formen mögen. Wir mögen formen. Und jemand sagte ja auch mal, wisst ihr, Leben erzeugt immer Formen, aber Formen erzeugen kein Leben. Leben hat immer Formen. Aber Formen erzeugen kein Leben. Wir sind zu einer Bewegung geworden, auch zum Teil, sagte diese Person, was eben, das macht mir Freude und das macht mir keine Freude. Und ich mache das, was mir Freude macht. Ich mag dies oder ich mag dies eben nicht. Und die sogenannte Bergpredigt, die wir hier haben, wisst ihr, die ist eigentlich total gegen unsere menschliche Natur. Total. Total. Wer möchte schon gern sagen, ich bin so abhängig von Gott, ich brauche ihn jeden Tag, wirklich. Er muss meine Schritte leiten. Er muss die Begegnungen leiten, die ich habe, tagtäglich mit den Menschen, die ich habe, weil es da Menschen gibt, die ich mag und Menschen, die ich mag und Menschen, die ich mag und Menschen, die ich überhaupt nicht mag. Und diese Begegnungen, das zu sehen, ich brauche dich. Schaut, egal wo wir sind, uns wird immer irgendwas gelehrt, das Leben. Und ich sehe diese Bergpredigt so an, für mich ein bisschen wie das Skifahren. Wie ich das gelernt habe. Ich habe mir das selbst gelernt. Ich war beim Württembergischen Brüderbund als Prediger und ich konnte nicht Skifahren. Wir sind nie als Eltern sowieso nicht, aber mit meinen Eltern in Skiurlaub gefahren. Wir sind nie in Urlaub gefahren. War halt so. Und ich konnte nicht Skifahren. Jetzt war ich da Prediger und jetzt musste ich da mal auf eine Skifreizeit nach Lech. Klasse. Und wisst ihr, in Lech ist es dann so, und ich übertreibe das jetzt mal nicht, ne, weil es auch nicht übertrieben ist, du fährst Ski und du freust dich daran, du gehst auf eine christliche Skifreizeit, bei uns ist ja alles christlich, und dann haben wir eine Bibelarbeit und am besten geht die nur 10 Minuten, weil jetzt die Sonne scheint und die Piste ist gerade... Ne. Und da habe ich schon Dinge erlebt, also und es hat es mir ein bisschen abgewöhnt. Muss ich echt sagen. Ich habe da mal jemandem gesagt, was jemand anders mir mal sagte, wir sind kleine, verzogene Evangelikale. Hat mal einer zu mir gesagt. Ne? Wir sind kleine, verzogene Evangelikale. Wir haben so viel. Und dann wie so kleine Kinder. Ah, das schmeckt mir jetzt nicht. Ah, das mache ich jetzt nicht. Jetzt mache ich was anderes. Und so war das so ein bisschen, habe ich es empfunden. Nicht bei allen Menschen, das ist klar. Aber letztendlich konnte ich nur am Abend drüber reden, hat keiner über die Bibelarbeit gesprochen, wahrscheinlich, weil sie total uninteressant ist. Aber wo wir heute waren beim Skifahren, wir waren da, wart ihr auch dort? Nee, wir waren nicht dort. Oh, das war ein Ding, weil heute gerade war der Jagd, so bin ich. Und es war gerade so schön und der Schnee und alles. Ist alles nicht schlimm, ihr Lieben, ist alles nicht schlimm. Aber ich habe gemerkt, das nimmt überhand, mit mir hat gar keiner gesprochen, weil ich war nirgendwo. Und dann habe ich gemerkt, das nächste Mal, wenn ich dahin muss, dann muss ich da Skifahren, weil dann kann ich ein bisschen mitreden. Und dann hat mir eine Ski geliehen und dann habe ich mir selbst Skifahren beigebracht. Das hat funktioniert. Das funktioniert, man kann sich alles, fast alles wahrscheinlich selber beibringen. Aber es war eine Plage, Leute. Ich konnte es kein Mal genießen. Ich bin da runtergerutscht, diesen Haushang, oh, eine Qual. Aber ich habe das nur gemacht, weil die anderen ja das auch machten. Und ich wollte dabei sein, damit wir wenigstens ein bisschen reden können abends. Mensch, ich war auch mal auf dem Kriegerhorn da oben. Ne? Fast um Kopf und Kragen gefahren, aber ich war dort. Also scheinbar kennen manche Lech. Ne? Und es war so eine Plage. Und irgendwann mal, das war so schön, also für mich eine Lehre. Ich habe damals auch ein Teil der Bergpredigt behandelt und da sah mich jemand von den Gästen, die fuhren gerade wieder rauf und sah mich da irgendwie so runter quälen, den Hang. Und er sagt mir dann, Heinz, wenn du wieder oben bist, warte auf mich. Und ich war dann wieder oben und war gespannt, was er mir zu sagen hat. Ne? Und er sagte, du sprichst ja über die Bergpredigt. Und du hast uns auch gesagt, dass die Bergpredigt total gegen unsere menschliche Natur ist. Ja? Und ich zeige dir jetzt was gegen deine Natur ist. Aber wenn du das machst, dann freust du dich am Skifahren. Und er hat mir dann was ganz Simples gelehrt, dass ich meinen Oberkörper talabwärts drehen muss. Was ich normal nie mache, weil ich bin ja nicht verrückt. Aber es lief. Und es hat plötzlich Spaß gemacht. Und ich finde es immer noch schade, dass man sich hinterher meistens nur über das unterhalten kann. Weil das unsere Erfolge im Leben dann zum Schluss sind. Und es ist nichts Schlimmes, ihr Lieben. Aber wenn das überwiegt, wisst ihr, wenn das überwiegt, dann ist irgendetwas, irgendwo haben wir was nicht verstanden. Dann sind wir wie dieser kleine Junge, der im Stadtpark sitzt mit seiner Oma. Kurz aufmachen. Zwischen. Und jetzt machen wir das, Oma. Das ist gefährlich. Und wir leben in einer Welt, die uns das lehrt. Und diese Jungen, die wachsen in dieser Welt auf. Und diese Welt heute, die hat keine Gnade mehr, wie es bei uns noch war, als ich aufgewachsen bin als Junge. Da war noch ein gewisser Spielraum. Du brauchst heute so eine klare Schau. Auf diesen ganzen Wegen, auf denen du unterwegs bist. Du brauchst klare Vorbilder in dieser Welt. Vorbilder, an denen du dich vielleicht auch reibst. Aber wisst ihr, so ist diese Bergpredigt. Die Bergpredigt, können wir sagen, ist so eine Jesus-Technik. Und die Technik von Jesus ist absolut abhängig vom Vater. Das, was das Volk Israel vergessen hatte auch. Sie haben das Gesetz Gottes vergessen. Sie haben ihr eigenes Leben gelebt. Sie haben das schon immer mal gehört. Ja, ist vorgelesen worden. Ein frommer Jude schaut, der hat bis zu seinem 13. Lebensjahr hat er die 5 Bücher Mose auswendig gelernt. Bis zum 13. Lebensjahr. Aber es macht sein Leben nicht anders. Wenn er den Gott nicht kennt, der hinter diesen 5 Büchern Mose steht, oder von dem diese 5 Bücher Mose sprechen. Es macht sein Leben nicht anders, wenn er nicht sagen kann, ich brauche dich, dass du dieses Wort in meinem Leben umsetzt. Ich kann das nicht. Und dafür wurde hier geschaffen, dass du in mir dieses Leben schaffst. Also wenn ich erkenne, dass ich auf einem falschen Weg bin. Jemand sagte mal, dieser jemand hieß Dietrich Bonhoeffer, ihr merkt vielleicht die Tage, ich habe viel von ihm gelesen, hat mich auch sehr bewegt. Wenn du in einen verkehrten Zug einsteigst, sagte er, zum Beispiel, ich bin von Frankfurt hierher gefahren mit dem Zug. Und wenn ich aber statt hier nach Holzhausen in den Zug eingestiegen wäre, der nach Würzburg fährt, dann sagte er, dann nützt es gar nichts, wenn du in diesen Zug aufstehst und immer in die entgegengesetzte Richtung läufst. Steht er? Weil du denkst, naja, jetzt bin ich schon im verkehrten Zug. Naja, das bringt nur was. Jetzt laufe ich einfach, als wenn ich nach Holzhausen laufe. Du kommst trotzdem in Würzburg raus, höchstwahrscheinlich. Bisschen Verspätung, normal, aber du kommst an, höchstwahrscheinlich. Das bringt nur was, wenn du an der nächsten Station aussteigst. Nur dann bringt es was. Und das sind so diese Dinge. Es bringt oft in unserem Leben, manchmal müssen wir wieder aussteigen, ihr Lieben. Aussteigen. Und es kann passieren, dass wir in so ein Leben kommen, ich sitze im verkehrten Zug, ich bin, wisst ihr, auf dem verkehrten Lebensgleis angelangt schon, weil ich andere Ziele habe. Ich habe Karriere, ich habe dies und dies und dies und dies. Und dann versuche ich immer ein bisschen so gemeindemäßig dagegen anzulaufen. Wisst ihr? Ich stehe auf und versuche dagegen anzulaufen. Aber eigentlich werde ich immer mitgerissen. Ich fahre dahin. Das ist mein Ziel, das ist meine Destination. Und es bringt nur was, wenn ich sage, nee, da steige ich jetzt mal aus. Da steige ich aus. Deswegen lesen wir so gerne dann Bücher, manches Mal wie von Habe Kerkeling, ich bin dann mal weg. Ist erstaunlich, dass dieses Buch so ein Renner war. Ne? Aber scheinbar ist da was im Menschen drin, das ihm sagt, eigentlich müsste ich das mal machen. Und hier geht es nicht darum, aus dem Leben auszusteigen. Überhaupt nicht. Ich bin dann mal weg. Nee, jetzt bin ich erstmal richtig da. Weil ich dich, Jesus, regieren lasse. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihre ist das Reich der Himmel. Dein ist das Reich der Himmel. Was Größeres kann in deinem Leben nicht passieren, als dass du sagst, ich brauche diesen lebendigen Gott. Psalm 51 sagt uns was Interessantes aus über diese Wahrheit. Spricht er über das Leben von David. Und der König David, wisst ihr, sagt, war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Der König David hat eine Sache gemacht, von der wir sagen würden, das kann niemand machen. Doch, das geht. Wenn ich Gott vergesse, dann geht es. Das kann jeder, der Gott vergisst. Das kann jeder, der für den vielleicht die Bibel nur noch, okay, ich habe meine stille Zeit, habe ich gelernt, 20 Minuten, 10 Minuten noch beten, habe sogar ein Gebetstagebuch, das bete ich runter, rum und dann raus in diese Welt. Jeder kann das erleben, was der David erlebt hat. Er hat alles erlebt, er hat Gott erlebt in Treue, er hat es erlebt, dass er sagen konnte, du fängst meine Tränen auf, du bist für meine Tränen da, du zählst die Tage meiner Heimatlosigkeit im Psalm 56. Und dann hat er sich geistlich zur Ruhe gesetzt, der David. Das steht in der Bibel. In der Bibel steht mal, dass der König David, dass der plötzlich, wisst ihr, als die Könige auszogen, ins Feld zum Kampf auszogen, ist er zu Hause geblieben. Das erste Mal zu Hause geblieben. Vielleicht dachte er sich, naja, ich muss es ja auch mal genießen zu Hause. Ich bin da immer on Tour. Aber dafür warst du nicht geschaffen, David, dass du dich ausruhst auf deinem Balkon. Das hat er nämlich gemacht. Und als er auf seinen Balkon spazieren ging, der David sah doch da drüben ein Haus. Da war eine Frau, die hat eben wieder zu wenig Geld gehabt für einen Bademantel oder was auch immer, ne? Aber auf jeden Fall hat die sich gebadet und die fand er auch ganz schnuggelig, die Bathseba. Und weil er ja der König ist und in ihm diese Lust hochkam, das zu haben, was ihm nicht zusteht, hat er sich die Frau holen lassen. Und mit der Frau hat er die Ehe gebrochen, der David. Und diese Frau wurde schwanger von ihm. Und er wollte diese Schandtat irgendwie verbergen. Und er wollte, dass dann ihr Mann nach Hause kommt vom Krieg und dass er dann mit dieser Frau schläft, dass er dann sagen kann, oh, die ist schwanger, das ist aber schön, ich freue mich für euch. Ne? Aber dieser Mann, der war in seinem Herzen mehr committed oder klar als der David. Er sagte, nee, ich kann das nicht, ich bin im Kampf und ich bin unterwegs, ich mach das nicht. Und letztendlich sah der David keinen anderen Ausweg mehr, als diesen Mann töten zu lassen. Das erste Kind, das da geboren wurde, das ist gestorben. Er hat diese Frau geheiratet. Und ich glaube, wisst ihr, dieser Psalm 51, der macht uns das deutlich, das glaube nicht bloß ich, sondern da steht ja, dass der Prophet Nathan zu ihm kam über den Psalm 51 und der Prophet Nathan hat dem David den Spiegel vorgehalten über seine Schuld. Er hat ihn gar nicht verurteilt. Er hat ihm einfach nur einen Spiegel vorgehalten. Die Güte Gottes, könnte man sagen. Und das Resultat daraus war dieser Psalm 51, den der David geschrieben hat. Und es sagt dann zum Beispiel in Vers 6, an dir allein habe ich gesündigt. Zuallererst Wisst ihr, wenn ich sündige in dieser Welt, wenn ich irgendwas als Mensch, der mit Jesus unterwegs ist, dann bin ich nicht erst gegen die Gesellschaft, das ist zuallererst gegen Gott. An dir alleine habe ich gesündigt. Und aus dem Resultat, weil ich nicht auf dich geschaut habe, ist all das andere Katastrophale entstanden. Und dann lesen wir das alles weiter. Und dann kommen wir zu Vers 12 und da steht, erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern, weil ich das selbst nicht kann. Ich kann mir keinen reinen Geist geben, ihr Lieben, das geht nicht. Dafür sind wir auch nicht da. Wir sind da, um zu empfangen. Um wirklich rein zu leben, müssten wir uns alle irgendwo hinter Mauern zurückziehen. Ich habe einen Jungen getroffen in Indien, ein junger Amerikaner. Der ist von seinen Eltern nach Indien gebracht worden und in ein buddhistisches Kloster gebracht worden, um buddhistisch erzogen zu werden, weil seine Eltern sagten, die halten die Unmoral in Amerika nicht mehr aus. Und sie haben ihn nach Indien gebracht, damit er hinter diesen Klostermauern geschützt ist. Dafür sind wir nicht geschaffen. Und das hat der David auch gemerkt. Ich kann das gar nicht. Selig sind die geistlich Armen. Ich kann das gar nicht. Ich habe gedacht, ich kann es. Aber als es drauf ankam, bitteres Ende. Gib mir einen neuen, festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Wir, manche Gemeinden, singen dieses Lied nicht mehr. Ihr kennt das Lied, ne? Aber hier geht es gar nicht drum. Hier geht es darum, wie sich ein Mensch fühlt, wirklich, der dann plötzlich, der arm ist, geistlich arm vor Gott. Geistlich arm vor Gott. Der sagt, ich habe gar nichts von dir. Ich muss nichts einfordern von dir. Ich bitte nur das eine von dir, dass ich in deiner Nähe leben darf. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und jetzt gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Und ich glaube, das war der Schlüssel von David. Weil ich das auch der Schlüssel oft ist für mein eigenes Leben. Ich habe die Freude an der Errettung verloren. Wisst ihr? Die ist normal geworden. Ist normal. Und dann, ja, ist das eine super Sache. Errettet. Freiticket. Und ich habe die Freude dran verloren. Die Freude. Und dann wird es so eine normale Sache und es wird dann irgendwann abgestanden. Also ich glaube, das war sein Ding. Und dann lesen wir weiter in Vers 19. Die Opfer, die Gott gefallen sind, bla 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 bla. Viele fromme Worte. Nee, sagte David. Ein zerbrochener Geist. Es gefällt Gott. Und ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, oh Gott, nicht verachten. Wir könnten das übersetzen mit ein Herz oder ein Geist, ein zerbrochener Geist, der in viele Teile zerbrochen ist. Und ein Herz, das aus sich selbst heraus kraftlos ist. Ein Herz, das die Kraft dessen braucht, der Schöpfer des Herzens ist, das lebendige Gott. Das ist so der Anfang von dem allen. Und da die Frage, ihr Lieben, sind wir manchmal so Menschen, die vielleicht wie dieser kleine Junge ist? Mittlerweile vielleicht. Ich mache die Bibel auf, Oma. Ich guck mal kurz rein. Und zwischen Frühstück und Mittagessen. Und dann gehe ich ins Museum. Und ich habe gar nicht verstanden, was dort steht. Gar nicht begriffen. Und ich habe euch gestern gesagt, junge Menschen beeindrucken da oft mein Leben und mit diesem Beispiel schließe ich das. Als ich die allerersten Einsatz mal gemacht habe mit der Bibelschule, war ich in der ehemaligen DDR. Habe mir eine Kinderstunde gehabt. Und in diese Kinderstunde kam ein Mädchen, die war aus total atheistischem Elternhaus. Also die Eltern sagten, es gibt keinen Gott. Das Mädchen war 12 Jahre alt. Und abends dann plötzlich saßen die Eltern in einer Veranstaltung. Und die Eltern kamen zum Glauben an Jesus Christus an dem Abend. Die Eltern, die immer über Gott gelacht haben, ihre Kinder dazu angehalten haben, nicht an Gott zu glauben. Und derjenige, der den Abend hielt, der hat dann gefragt, wie kommt sowas? Ne? Dann sagte die Mutter, meine Tochter kam heute Mittag nach Hause. Und die kam auf mich zu und sagte, Mama, ich muss dich um Vergebung bitten. Und die Mama fragte, für was denn? Ne? Und dann sagt das Mädchen, ich habe dir immer Geld aus dem Portemonnaie gestohlen. Und dann sagt die Mutter, warum erzählst du mir das? Und das Mädchen sagt, ich habe heute Nachmittag den Herrn Jesus Christus kennengelernt. Und wisst ihr, die mit ihr Kinderstunde gemacht haben, die haben dann nicht gesagt, jetzt geh mal heim und sag mal deine Eltern das, damit sie dir in den Hosenboden auch stramm ziehen. Nee, das war plötzlich drin in dem Leben von dem Mädchen. Und auf das hin sind die Eltern an den Abend gekommen, weil die wollten wissen, wo hat unsere Tochter so eine Gehirnwäsche erfahren? Und für die war das ja positiv. Dass dann junger Mensch ist, der geistlich arm war und der erkannt hat, ich brauche diesen Jesus. Das hat die ganze Familie verändert. Total verändert. Wir brauchen Eltern, die das einfach bekennen. Wir brauchen Kinder, die aus dem Bekenntnis heraus das auch einfach bekennen dürfen. Weil mehr müssen wir nicht sein. Einfach nur Menschen, die sagen, ich brauche dich. Ich brauche dich. Jesus, ich brauche dich. Und die sind glückselig, sagt Jesus. Und aus dem anderen, aus der Sache folgt dann alles andere, das wir dann morgen reinschauen werden. Und das ist so ein bisschen, was auch mit dem Thema heute Abend zu tun haben wird. Amen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du dieser treue, ewige Gott bist, dass du uns einlädst, in diese Abhängigkeit mit dem lebendigen Gott wirklich zu kommen, da auch zu leben kontinuierlich. Und Herr, dass du Mittel und Wege hast, uns das immer deutlicher zu machen, wie sehr wir dich brauchen. Und wie gut es ist, dass wir dich brauchen. Und wie gut es ist, dass wir es auch zugeben dürfen, dich zu brauchen. Herr, und ebenso wie dieses Bild auch von gestern Abend, dass du eben der Gott bist, der uns dann einfach so eine Wurst hinschmeißt und dann uns dann nie was davon haben lässt, sondern wirklich der bist, der auch gnädig ist und gerne gibt. Dass wir Menschen sein dürfen, wenn wir mit dir unterwegs sind, Jesus, die eben nicht zu kurz kommen, die nicht in das Licht geführt werden und auch nicht einfach nur vorgeführt werden, sondern dass du der bist, der sein Wort hält. Und dafür danke ich dir, dass du uns Menschen sein lässt, die in dieser Welt leben, die einfach, und wenn wir gar nichts zu bekennen haben, aber das bekennen dürfen, dass du der Gott bist, der sein Wort hält. Nicht um Fußballstars noch glücklicher zu machen, sondern um die, die unglücklich sind, weil sie nach irgendwie dem Glück nachjagen, wirklich das Herz zu füllen mit deiner Gegenwart. Mit der Gegenwart des Christus, ja, der die Hände ausgestreckt hat. Und retten will und retten kann und verändern kann. Danke dafür. Amen.